Ich persönlich fürchte ja, dass dieser Podcast in einer halben Stunde ungefähr schon wieder veraltet sein wird, wenn ich mir die letzten 48 Stunden so angucke und was da alles passiert ist.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Ein Teil der Themen könnte Sie verunsichern oder vielleicht sogar auch Ihre Gefühle beleidigen.
Also ich sage nur, Trump ist wieder Präsident geworden. Dann wollte Lindner Neuwahlen haben. Dann hat Scholz Lindner rausgeworfen. Wir haben jetzt einen neuen Finanzminister. Dann sollten alle FDP-Minister geschlossen gehen. Wissing ist aber da geblieben und tritt jetzt aus der FDP aus. Meine Güte.
Ja, es gibt so Tage, da altert man irgendwie Jahre, und das ist sicherlich einer so einer Tage gewesen, der 6. November. Normalerweise sind ja immer am 9. November ganz viele Veränderungen, komischerweise, so Stichwort Verschwörungstheorien und so. Das war schon heftig und ich glaube, da müssen wir auch mal rein, weil ich glaube, vielen ist noch nicht klar, was da jetzt alles auf uns zukommt und was das vor allen Dingen alles bedeutet.
Absolut. Ich sage nur, Vertrauensfrage soll im Januar gestellt werden von Scholz, könnte Neuwahlen bedeuten im März. März mit E fordert jetzt natürlich schon, dass wir das alles viel schneller machen, weil er natürlich gierig nach Macht ist und ach Gott. Und dann haben wir auch noch ein Bündnis gegründet. Da kommen wir dann heute auch noch zu und das haben wir gemacht auf halber Strecke, nachdem eigentlich erst das mit Trump bekannt wurde. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los.
Finger verbrannt.
Ich habe heute gelesen, wenn die Ampel eines geschafft hat, dann, dass man die Wahlen in Amerika sehr schnell vergessen hat. Und ich glaube, das kann man auch unterschreiben, weil jetzt tatsächlich sehr viele Gedanken nur darum schwirren, was in unserem eigenen Land gerade eigentlich so passiert. Und ach, das ist echt was, was auch mich ein bisschen kalt erwischt hat.
Ja, es ist der denkbar ungünstigste Zeitpunkt für sowas. Und ich frage mich auch im Stillen, also dafür, dass ja auch ein Lindner das lange, lange vorher angekündigt hat, dass er den Herbst der Entscheidungen, ne, so wollte er doch haben, hat er jetzt ja auch. Ich finde es nur echt, offen gesagt, ein bisschen perfide, um nicht zu sagen abartig, dass er ausgerechnet den Tag nach der Wahl, nach der US-Wahl nimmt. Denn ausgerechnet diese Entscheidung sorgt natürlich auch dafür, dass wir an vielen Stellen jetzt erstmal handlungsunfähiger werden. Ich finde auch, es ist eine Frechheit, was er getan hat in Sachen Ukraine, weil, weißt du, einerseits fährt er da immer schön runter und macht da irgendwie mit ein paar Pressefotos dann da einen auf Ukraine-Freund. Aber jetzt, wo ausgerechnet die Menschen in den Bunkern in der Ukraine und im Schützengraben, die da kämpfen, die Nachricht bekommen haben, dass Trump der nächste Präsident wird, und damit ist ja nun, weiß Gott, nicht klar, ob denn auch deren Unterstützung jetzt weiterhin klar bleibt, ausgerechnet jetzt wird auch noch einer der zweitgrößten Unterstützer, nämlich Deutschland, auch so, ja, ziemlich vage.
Genau, und so weit die Erzählung aus dem Bundestag oder aus dem Kanzleramt war es ja, dass man unter anderem darüber gesprochen hat, dass man die Ukraine weiter unterstützen will. Und das sollte rausgegeben werden, eben weil Trump jetzt Präsident ist. Eben damit ein Zeichen setzen, was ja echt ein tolles Zeichen gewesen wäre. Und auch nötig. Wir alle haben Interesse daran, dass die Ukraine nicht fällt und dass Putin nicht weiter vorrücken kann. Ja, und genau da hat sich Lindner ja weigern wollen auch. Und dann auch noch von Neuwahlen zu sprechen. Also Lindner hält sich ja immer für den ganz großen Strategen. Und ich glaube, insgeheim fühlt er sich, als würde er in einer Folge von House of Cards herumlaufen und ganz große Pläne schmieden. Der große Stratege ist er aber nicht. Man kann ihn ja durchschauen wie nur sonst was. Wie du schon sagst, man wusste schon lange, was sein Ziel war. Der wollte, dass die Ampel eben platzt. Und dann wollte er sehr gerne mit der CDU in eine Koalition treten. Das ist bestimmt jetzt auch weiterhin der Plan. Also Merz und Lindner verstehen sich ja ganz gut. Allerdings denke ich mir auch immer wieder, ey, das ist bei aller Risikobereitschaft, ist das einfach so ein ungünstiger Zeitpunkt. Es war ja vorgestern eine neue Umfrage rausgekommen, beziehungsweise es gibt mehrere Umfragen. Und wenn man die alle zusammenrechnet, was die Süddeutsche Zeitung ja zum Beispiel getan hat, dann liegt die FDP gerade zwischen 3 und 5%. Und das heißt, die könnten auch gar nicht mehr im Bundestag landen, wenn jetzt Neuwahlen angesetzt werden. Und das hält dann der FDP-Parteichef für einen guten Zeitpunkt, weil er natürlich glaubt, wenn man sich die Ampel abstreift, hat man auf einmal wieder 10%, 12%, vielleicht ja auch mehr. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Und ich möchte der FDP einfach nur ans Herz legen, mal zu überlegen, ob nicht spätestens jetzt der Zeitpunkt wäre, sich einen neuen Parteichef zu suchen.
Genau, also das auf jeden Fall. Man muss ja dazu wissen, er wurde ja seinerzeit hochgeschrieben von der Bild-Zeitung. Da hatte Herr Döpfner kurz vor der Bundestagswahl, kam ja dann plötzlich raus, dass er da die Redaktion von Bild aufgefordert hat, auch bitteschön die FDP hochzuschreiben. Also sprich, es gibt gewisse Interessensgruppen, die natürlich schon wollten, dass er damit reinkommt in die, also erstmal in den Bundestag und dann auch entsprechend in die Regierung. Und natürlich sind das auch Interessensgruppen, die, sag ich mal, jetzt nicht so das Gemeinvolk sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass letztendlich über die FDP auch diese Interessensgruppen versucht haben, die ganze Zeit die Ampel zu schwächen, was ja auch in Teilen dann doch passiert ist. Man kann sagen, für alles, was eine sogenannte Fortschrittskoalition dann angetreten ist, war ja auch immer es nötig, dass man Geld hat. Und ausgerechnet da war dann der Regulator Lindner. Und der hat natürlich vieles nicht möglich gemacht. Das fängt schon bei dem 9-Euro-Ticket an, ja, wo Herr Wissing, wie wir jetzt auch herausgefunden haben, auch durchaus ein großer Freund war, sich dann aber ja fügen musste, weil Lindner gesagt hat, dafür gibt's keine Kohle. Also ich glaube, hätte es da einen etwas progressiveren und ja auch wollenden Finanzminister gegeben, und wir erinnern uns, ganz zu Anfang war ja auch nicht ganz klar, wer wird das? Habeck wollte das ja auch werden. Am Ende haben sie sich dann darauf geeinigt, dass es Lindner wird. Ich glaube, dann wäre vieles anders gelaufen.
Genau, und Wissing, also ich war ja auch nie sein Fan, aber ich erinnere mich, dass wir vor ein paar Wochen auch drüber gesprochen haben, dass es doch irgendwie so wirkt, dass Wissing, naja, also dass Lindner da schwer den Daumen drauf hat und dass Wissing teilweise schon anders agieren wollen würde, wo er dann ganz viel Kritik für einstecken muss, weil er es nicht getan hat. Aber Lindner eben da den Bremsklotz gespielt hat. Ja, spannenderweise haben uns ja ein paar Zuhörer geschrieben, dass sie teilweise Folgen von vor einem Jahr von uns hören und dann sagen, oh, das ist alles eingetroffen, was ihr gesagt habt. Also an der Stelle möchte ich gerne einmal sagen, dass wir keine Hellseher sind. Wir beschäftigen uns nur sehr, sehr viel mit den ganzen mit dem Mediengeschäft sowieso und mit Politik und mit den ganzen Politikern und zählen da quasi eins und eins zusammen und haben dafür aber zugegeben auch das Privileg, uns ein bisschen mehr Zeit für zu nehmen. Also daran liegt es vielleicht auch ein bisschen. Aber wie gesagt, Wissing, dass der jetzt auch gesagt hat, ich trete aus der FDP aus und bleibe da, da habe ich auch in dem Moment, wie gesagt, nicht sein größter Fan gewesen, aber irgendwie eine Charakterstärke hat er da gezeigt, wo ich sagen muss, okay, da kann ich echt Respekt vor haben.
Ja, also erstmal finde ich schön, dass du erwähnst, dass wir keine Hellseher sind. Das muss man ja vielleicht auch, ne, weil einige denken, wer weiß, was man für Fähigkeiten besitzt. Nein, Quatsch, aber es ist in der Tat so, in so einer Situation verlässt man eigentlich keine Regierung. Und das, was da letztendlich, ich meine, er hat ja maximals provoziert, der Lindner, ja, also das ist ja das, was er da wollte, nämlich quasi das Abschaffen sämtlicher Klimaschutzmaßnahmen, beziehungsweise ne, keine Kohle mehr dafür. Das wäre ja umgekehrt genauso, als wenn du von Lindner und zwar Ultima Ratio gefordert hättest, dass es eine Vermögensteuer gibt, ja, und zwar von 30% oder 40% oder was, ja. Also, dass er da auf Konfrontationskurs, man spricht ja da auch vom Chicken Run, in der Verhaltenstheorie, dass er da auf Konfrontationskurs gegangen ist, ist unzweifelhaft. Und ja, und jetzt erntet er halt die Scheiße. Und jetzt gibt schon einige, die sagen, ja, und er wird jetzt die Opferrolle versuchen und so weiter. Die werden wir ihm aber nicht durchgehen lassen, weil ne, wir wissen ja, der Saboteur dieser ganzen Ampel war die ganze Zeit über die FDP. Da gibt es zig Beispiele, könnt ihr euch auch alle in den zurückliegenden Folgen angucken. Da haben wir auch immer mal wieder drüber geredet. Also ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass die FDP durchaus eine Berechtigung in unserem Parteiensystem hat, vor allen Dingen, weil sie auch, sag ich mal, zum Beispiel das Thema Digitalisierung oder das Thema Freiheit und so weiter, das sind ja schon auch Werte, die wir in diesen Zeiten verteidigen sollten oder auch ausbauen sollten, Stichwort Digitalisierung. Aber wenn dann so ein Minimi von Merz plötzlich FDP-Chef ist, mit der gleichen Denke, mit der gleichen Art, wie er auf Wirtschaft schaut, dann müssen wir uns nicht wundern, dass die FDP, sag ich mal, unter ihren Möglichkeiten bleibt.
Ja, und zum Thema Glaubwürdigkeit, also es gab ja gestern mehrere Pressekonferenzen, unter anderem von Herrn Habeck, von unserem Bundeskanzler und auch von Christian Lindner. Christian Lindner war übrigens der am wenigsten freigesprochen hat. Also es wird jetzt auch in der Schule bei einem Vortrag wird er wahrscheinlich einen Rüffel kriegen. Er hat halt sehr oft nach unten auf sein Blatt geguckt, was irgendwie schon ein bisschen unglaubwürdig wirkt. Er hat dann irgendwie ein sehr betroffenes Gesicht aufgesetzt. Wirkte für mich ehrlich gesagt nach blanker Panik, weil er jetzt natürlich maximal blamiert ist vor ganz Deutschland, weil sein Chef ihn ja vor ganz Deutschland rausgeschmissen hat. Und wenn ich mir halt die Rede seines Chefs, nämlich Olaf Scholz, anhöre, der mir ja auch oft zu blass ist, ne, wo ich oft denke, boah, der hätte viel präsenter sein müssen. Aber da war er sehr, sehr deutlich. Und ich habe diese Rede gehört und habe überhaupt kein Störgefühl dabei gehabt, weil sich das komplett mit meiner Wahrnehmung gedeckt hat, dass Lindner eben alles sabotiert hat, wie du schon gesagt hast, ständig blockiert hat. Dann hat er Vorschläge bekommen, hat die Hand gereicht bekommen, Kompromisse gab es und wurde alles abgelehnt. Dann hat er mal irgendwas zugestimmt, dann hat er seine Zustimmung wieder zurückgenommen. Also wie soll man mit sowas arbeiten? Hätte auch keiner von uns auf der tatsächlichen Arbeitsstelle von uns Bock, so jemanden im Team zu haben. Damit ist einfach nichts möglich.
Und jetzt kann man natürlich mal so Bilanz ziehen, was ist denn eigentlich erreicht worden? Und man kann so Pi mal Daumen sagen, ein Drittel der Vorhaben, die tatsächlich die Ampel vorhatte, ist umgesetzt worden, ein Drittel ist zumindest begonnen worden und ein weiteres Drittel ist leider nicht begonnen worden, beziehungsweise verschoben worden. Und das ist natürlich jetzt so knapp 320 Tage vor einer nächsten Wahl, natürlich jetzt nicht so, also nach der geplanten Wahl im Herbst, jetzt nicht so die tolle Bilanz. Und da muss man aber auch wirklich sagen, ein Großteil war eben wirklich Bremsen und vor allen Dingen auch keine Kohle und Schuldenbremse bloß einhalten und so weiter. Also das ist alles letztendlich auf dem Mist von Lindner gewachsen. Und ich kann auch nur hoffen, dass die FDP jetzt lernt und sich von diesem Menschen trennt.
Und nun wird ja Scholz oder plant Scholz im Januar die Vertrauensfrage zu stellen. Er hat explizit ein Angebot an Herrn Merz ja gemacht, so von wegen, ich möchte mich mit ihm unterhalten, damit wir wissen, wie es weitergehen soll. Antwort von Herrn Merz darauf ist ja, Herr Scholz soll jetzt nicht so lange da noch im Kanzleramt bleiben, sondern soll sofort die Vertrauensfrage stellen. Das ist ja übrigens auch sehr nett, ne, so zu reagieren in so einer Situation. Auch Herrn Merz ist nämlich die Lage des Landes egal oder die Lage der Welt. Auch ihm geht es einfach nur um eine Ego-Show, genau wie bei Lindner. Deswegen passen die auch so hervorragend zusammen. Die wollen einfach beide nur nach Macht streben und Merz will eben Kanzler werden. Und da ist alles andere auch für ihn komplett egal.
Genau, und jetzt muss man natürlich sagen, klar, er will Kanzler werden, aber was hat er denn für eine Option? Also wenn dann wirklich es so kommen sollte, dass dann die SPD ja vielleicht auch abschmieren wird, ne, weil sie natürlich dann auch erstmal abgestraft wird vom Wähler oder alle Ampelparteien eigentlich nicht gut wegkommen, dann bleibt ja die CDU. Aber erstmal muss man sagen, scheiße, dann kommt auch wieder so jemand wie Spahn zurück, Klöckner, Bär, ja, Dobrindt. Also alle diese No-Performer, die schon gesagt oder schon einmal gezeigt haben, dass sie es nicht können. Das ist übrigens auch ein Phänomen, das würdest du auch in der Wirtschaft so nicht erleben. Außer vielleicht im höchsten Management wieder. Aber dann muss man sich halt fragen, welche Option hat denn dann ein Herr Merz? Ja, also aus Bayern wird immer geschossen, bloß nicht mit den Grünen. Ja, die FDP, wenn sie reinkommt, wenn sie ja auf 5% kommt, wird das aber nicht reichen. Und die SPD, ja, aber vielleicht wird das auch nicht reichen, weil wenn BSW und AfD stark werden, dann hat auch die SPD mit der Union zusammen nicht wirklich das, was man braucht, um eine Mehrheit zu haben. Und dann wird es wieder ein Drei-Parteien-System geben, also wieder eine Drei-Parteien-Regierung. Also wir kommen mit der Art und Weise, wie wir gerade Politik machen und wie wir uns gegenseitig fertig machen auch, ja, und damit meine ich vor allen Dingen auch ja letztendlich alle Parteien, kommen wir nicht über den Tag, wenn das so weitergeht. Und das sorgt dann natürlich auch dafür, dass entsprechend die Rechten gestärkt werden. Im Übrigen hatte mich jetzt auch einer gefragt, Herr Raschke, wie ist das denn jetzt, wenn Herr Merz wirklich Kanzler wird? Dann ist doch so ein AfD-Verbotsverfahren eigentlich völlig illusorisch. Und dann habe ich gesagt, ja, der wird das nicht angehen. Davon kann man ausgehen. Also das ist auch so eine vertane Chance. Und auch dafür trägt letztendlich Lindner Verantwortung, dass er jetzt ausgerechnet in dieser wackeligen Zeit, wo wirklich Geschlossenheit und Verbindlichkeit nötig wäre, dass er ausgerechnet da ja jetzt seine Eitelkeit durchzieht und seine Ego-Show macht. Abartig.
Und wenn man den aktuellen Umfragewerten eben glauben will, dann ist die AfD gerade zweitstärkste Macht nach der CDU. Worauf das hinausläuft, bleibt jetzt unserer Fantasie überlassen. Und das heißt aber auch, dass alle wieder aktiver werden müssen. Ich weiß, wir waren alle unheimlich frustriert nach Januar 2024, nachdem wir die Massendemos auf den Straßen hatten, dass da einfach nicht wirklich viel passiert ist, so in unserer Wahrnehmung. Also tatsächlich muss man ja sagen, in der Realität, dass die AfD einen starken Einbruch erlebt hat, daraufhin in den Umfragewerten. Also da müssen wir halt auch wieder hinkommen, dass wir was machen. Denn also einmal auf die Straße gehen war noch gar nichts. Ich glaube, irgendjemand hatte den passenden Satz gepostet von wegen Hotel Mama ist vorbei, jetzt wird es halt mal unbequem.
Genau, Hotel Mama ist over. Das ist auch bezeichnend für die Jahrzehnte, die jetzt auf uns zukommen. Ne? Stichwort Demografie, Stichwort Klimakrise und so weiter. Und dann jetzt auch so politische Krisen. Also das Zuckerschlecken ist definitiv vorbei.
Lichterloh in Flammen.
Amerika hat gewählt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin etwas enttäuscht von den Demoskopen, die alle gesagt haben, oh, das wird ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen, und es gab ja sogar seriöse Leute, die wirklich gesagt haben, also es gibt einen leichten Vorsprung für Harris. Ja, es gab ja auch diesen einen Professor, der doch irgendwie diese 13-Schlüssel-Theorie da aufgestellt hat und da auch immer richtig lag in den letzten Präsidentschaftswahlen. Nur dieses Mal, ja, ich weiß nicht, was das ist. Ist das der Einfluss von Russland gewesen? Sind viele Stimmen der Demokraten nicht ausgezählt worden? Auf jeden Fall ein Erdrutschsieg für Trump. Wir werden uns auf weitere 4 Jahre einstellen müssen. Das bedeutet in meinen Augen auch, selbst wenn er danach wieder abgewählt wird und die Demokraten wieder drankommen, was ja auch noch nicht sicher ist, werden aber die auch mindestens nochmal wieder 4 Jahre brauchen, um die Scheiße, die er da angerichtet hat, aufzudröseln. Das heißt also, wir verlieren jetzt gerade 8 Jahre in einer Zeit, wo es unter anderem auf, sag ich mal, die nächsten 5 bis 10 Jahre ankommt. Stichwort Klimakrise, Stichwort Demografie, Stichwort Wirtschaft. Ich bin erschrocken, wenn ich mich daran erinnere, dass wir alle mal gedacht haben, sowas wie Trump kann nicht mehr passieren. Das war ein Ausrutscher, das war ein Fehler. Nein, es scheint sich zu verstetigen.
Das 1,5-Grad-Ziel, da müssen wir eigentlich auch gar nicht mehr drüber reden. Also ich kann jetzt allen nur empfehlen, unsere Folge mal zu hören, die du da hattest zum Thema Sonne dimmen. Ich glaube, das wird jetzt bald sehr realistisch werden. Also da müssen wir uns mit anfreunden, dass wir uns verschiedener Technik eben bedienen müssen, die uns dann irgendwie da aus der Scheiße wieder rausretten, damit der Planet bewohnbar bleibt und wir weiterhin alle irgendwas zu essen haben. Das ist auch einfach ein Hammergedanke, oder? Wie dramatisch klingt das eigentlich? Naja, und bei der US-Wahl, ich glaube, was ganz viele in ihren Berechnungen einfach nicht drin hatten, ist der Faktor Elon Musk. Und der hat ja nicht nur da immer, also wollte ja täglich irgendwie 1 Million Euro verlosen an Leute, die sich registrieren, was ja auch vor Gericht gelandet ist, ne, weil es ja hochgradige Wahlmanipulation ist, aber er hat ja gewonnen. Er durfte ja weitermachen damit. Also wir nehmen an, irgend so ein republikanischer Richter hat da wahrscheinlich ja gesagt, aber das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber es ist auf jeden Fall der Hammer, was da passiert ist. Dann hat er natürlich seine Plattform X genutzt, um gezielt Falschinformationen zu verbreiten. Also es wird halt immer noch tierisch unterschätzt. Und wenn wir jetzt überlegen, dass Kamala Harris 3-mal so viel, beziehungsweise ihr Team 3-mal so viel Geld gepumpt hat in Anzeigen, in den sozialen Kanälen, also in Reichweite, wie das Lager von Trump, dann wissen wir, dass das Team von ihr es verstanden hat, aber es hat immer noch nicht gereicht. Also große, große Gefahr geht halt einfach aus von rechtsradikalen Menschen, die zu viel Geld haben. Und das ist bei uns in Deutschland leider auch der Fall.
Genau. Letztendlich wurde ja mit Musk dann auch jemand ins engere Team oder in den engeren Zirkel geholt, der ja quasi bequemerweise eine ganze Plattform mitbrachte, ne? Und da musste man eben nicht zahlen. Deshalb war das natürlich im Vergleich, man musste da das Harris-Lager aufholen und hat dann entsprechend reingebuttert. Aber ich finde vor allen Dingen auch bezeichnend, wer denn letztendlich Trump gewählt hat. Ja, und das ist zwar nicht immer ein klares Ergebnis, also wenn man jetzt mal sich zum Beispiel das Geschlecht anguckt, dann waren es tatsächlich 54% der Männer versus 44% der Frauen, die gewählt haben, die Trump gewählt haben. Und umgekehrt waren es aber immerhin 54% der Frauen, die Harris gewählt haben und 44%, die Trump gewählt haben als Frauen. Und da frage ich mich dann auch wieder so, Leute, was habt ihr nicht gelesen, verstanden oder wieso kann ich als Frau glauben, dass wirklich Trump der Erlöser ist? Oder stimmt dieser Satz, die dümmsten Kälber wählen ihren Schlachter selber?
Warum wählt man als Mann Trump, kann ich jetzt auch mal die Frage stellen. Also auch die Männer werden mit Trump nicht weiterkommen. Und man darf halt echt nicht unterschätzen, also abgesehen davon, dass vielleicht auch ein paar Blöde drunter sind, klar, das haben wir auch überall, aber das halt nicht nur. Man darf einfach nicht unterschätzen, wie groß der Einfluss von eben diesem Machtgefälle auch in den USA noch ist. Wir glauben immer, USA ist ja dermaßen aufgeklärt, genau wie wir. Und dabei ist die Gleichberechtigung auch da an ganz vielen Stellen noch so sehr weit entfernt davon zu passieren. Nicht umsonst hat ja das Team von Harris im Vorfeld diesen Spot geschaltet mit, du musst keine Angst haben, dein Mann weiß nicht, was du wählst. Es gibt sehr viele Frauen, die eben auf Druck von ihrem Ehepartner dann Trump wählen. Und das wissen wir beide, dass auch in Deutschland es Frauen gibt, die Angst hatten, sich gegen die AfD zu positionieren, weil ihr Mann ja AfD-Anhänger ist. Also Das ist auch was, was uns vielleicht auch die nächsten Monate so ein bisschen beschäftigen sollte. Das ist einfach, es gibt das Patriarchat halt. Und so ist es eben. Und abgesehen davon war ja der größte Faktor, wurde ja hier bei diesen Exit-Polls, die da veröffentlicht wurden, rausgearbeitet. Der größte Faktor war mit 34% die Wirtschaft in dieser Wahl. Harris hat sehr wenig über Wirtschaft gesprochen, Trump die ganze Zeit, also er hat keine Ahnung davon, aber naja. Und in der Tat gab es ja zu Beginn von Trumps Amtszeit ein paar ganz gute Zahlen für die Wirtschaft, die aber, also so schnell kriegt man sowas nicht gedreht. Das beruhte halt auf den Weichen, die sein Vorgänger dargestellt hat. Also er hat davon einfach nur profitiert. Und natürlich mit dem ganzen Mist, den Trump da im Amt angestellt hat, ist es dann bei Biden erstmal wieder so ein Stück weit nach unten gegangen. Du musst halt mit dem arbeiten, was du hast. Und ja, da waren halt ein paar Leute, ich habe ja das live geguckt, also bei uns war es die Wahlnacht, in Amerika war es der Wahltag, wie ein paar Leute, die aus dem Wahllokal kamen, interviewt hat. Und da waren halt einige, die dann gesagt haben, sie haben Trump gewählt. Und es war bei nicht wenigen so, dass man das Gefühl hatte, sie haben sich fast geschämt, das zu sagen. Und hatten aber auch echt, sahen sehr verzweifelt aus, einfach Thema Wirtschaft. Die hatten Angst, dass sie bald vor dem Nichts stehen. Denn in Amerika hast du halt auch nicht so ein Sozialsystem wie hier, was dich dann auffängt.
Eben. Also das ist da reiner Raubtierkapitalismus, der da stattfindet und die Leute haben schlicht Angst vor Existenznöten und so weiter. Bemerkenswert fand ich auch, dass 86% der schwarzen Menschen dann Harris gewählt haben, immerhin 12% Trump, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Also man kann insgesamt sagen, dann geht das auch über Alter und so weiter, man kann insgesamt sagen, alte weiße Männer, welche Überraschung, haben Trump gewählt. Und und der Rest schwerpunktmäßig Harris. Und ja. diese Macht und diese Trägheit, die durch so alte weiße Männer entsteht, und wir haben ja in Deutschland leider auch das Problem, dass wir inzwischen einen demografischen Wandel haben, der auch dazu führt, dass gerade diese Generation dann auch sehr viel Zeit hat, auch teilweise nicht mehr bereit ist, sich neuen Techniken mitunter oder neuen Ideen zu öffnen. Ich weiß, jetzt gibt es ja viel Widerspann und da gibt es ja einige, die sagen, ich bin aber auch schon so alt und ich bin total fit. Das mag ja auch alles in Einzelfällen wieder richtig sein. Aber leider merkt man ja doch deutlich, dass gerade diese Generation es, also wie gesagt, alte weiße Männer, ich rede jetzt nicht über alte per se, weil das haben wir jetzt bei den Ostwahlen gesehen, da waren es ja vor allem die Frauen und die Alten, die noch zumindest geschafft haben, dass die AfD nicht ganz so stark wird. Da waren es komischerweise wieder die Jüngeren, die Rechtsradikalen da gepusht haben. Aber insgesamt ist diese graue Eminenz, sage ich mal, der alten weißen Männer nicht zu unterschätzen.
Ja, und man muss generell eben sagen, Männer, ne? Also wenn man sich das halt anguckt, auch bei den Latinos, die da gewählt haben, da war es halt auch, über die Hälfte hat Trump gewählt. Ja, ich weiß nicht, wie oft er noch Latinos beleidigen muss, aber offensichtlich war es noch nicht oft genug.
Und das sind natürlich auch alles, sag ich mal, Lehreinheiten für den Wahlkampf, der uns nächstes Jahr erwartet. Ja, also das Thema Beleidigung, das Thema Fake News, du kannst rüde sein, du kannst sogar verurteilt sein und gewinnst trotzdem. Ja, nicht umsonst ist jetzt ja auch schon die CDU mit den Trumpisten sehr im engen Austausch. Die wollen natürlich voneinander lernen, ja, und das werden die auch einführen. Deshalb ist ja auch nicht umsonst Herr Merz inzwischen der deutsche Trump, weil er an vielen Stellen genauso hetzt, genauso lügt, wie es ein Trump tut.
Ja, und Thema, was uns jetzt auch noch begegnen wird in der Wahl und was wir uns aus Amerika abgucken sollten. Ich habe ja gerade gesagt, der wichtigste Faktor war das Thema Wirtschaft. Auch hier in Deutschland wird seit einem Jahr ungefähr so auf der Wirtschaft und vor allem auf Robert Habeck rumgehackt. Und das werden wir jetzt noch intensiver sehen. Erst heute hatte doch so eine CDU-Politikerin was gepostet, so von wegen, Robert Habeck ist wie diese Schokolade, die viral gegangen ist aus Dubai. Wenn man draufdrückt, kommt nur grüne Soße raus oder was. Und dann gibt es ja noch die Familienunternehmer, die extrem nah an der CDU sind übrigens, die auch ständig gegen Robert Habeck hetzen und aber auch mit teilweise Fake News und mit wirklich nicht haltbaren Argumenten. Und ich glaube, das werden wir halt auch noch sehr, sehr viel sehen. Und Wirtschaft ist eben was natürlich bei vielen Leuten hierzulande auch verfängt, weil es da eben dann an den eigenen Kragen geht. Also da müssen wir echt aufpassen.
Ja, diese Mittelstandsunion mit dieser Gita Könemann, die hat ja dieses mit der Dubai-Schokolade gepostet. Das ist wirklich eine wirklich ganz durchtriebener Verein und natürlich eine Vorfeldorganisation der CDU. Bei den Familienunternehmern, die ja auch ein bisschen Mogelpackung sind, weil man denkt, ach guck mal, ne, die kleine Familienunternehmung von nebenan, die ist ja bestimmt auch organisiert. Nein, so ist es nicht. Es sind quasi die ganz, ganz Großen, also die Quanz, ne, wie sie alle heißen, Schefflers, also die letztendlich zwar Familien sind, aber Milliardenunternehmen haben, die sind da organisiert. Und natürlich haben die andere Interessen als das, was wir als Volk haben. Denen geht das nicht so sehr um Umweltschutz, sondern die wollen halt ihre Absatzmärkte haben, die wollen ihre günstige Energie haben und so weiter und so fort. Die haben keinen Bock auf Transformation, siehe VW auch. Ne? Die haben natürlich entsprechend auch vieles verpennt. Und so sind die natürlich am Zerren und wollen natürlich auch jetzt mit ganz, ganz, ganz viel Geld, denke ich mal, auch jetzt in den nächsten Wahlkampf gehen. Auch die neue Initiative Soziale Marktwirtschaft, die ist ja auch so ein seltsamer Lobbyverband, wo auch die Verbünde mit der CDU sehr, sehr eng sind. Da gibt es diesen Thorsten Alsleben als Geschäftsführer, das ist so ein Best Buddy von Linnemann, der Generalsekretär der CDU ist. Also das ist wirklich eine ganz durchtriebene Mischung und ein ganz perfides Netzwerk. Und ja, die werden natürlich jetzt framen und versuchen, entsprechend unsere Stimmung zu kippen.
Ja, und da wir ja über Amerika reden, was jetzt kommt mit Trump, ich glaube, das ist ganz viel Spekulation. Auf jeden Fall hat er im Vorfeld angekündigt, dass er aus der NATO raus möchte. Das wäre natürlich super für Putin. Er mag ja Putin auch ganz gerne. Er möchte die Ukraine nicht unterstützen. Also es kann alles sehr, sehr ungemütlich, gerade auch für uns in Deutschland werden. Und deswegen waren ja auch alle Augen auf die USA gerichtet. Ja, dann natürlich die Frauenrechte in den USA selbst da, aber vielleicht, um aus der Depression sich kurz zu lösen, eine Good News. Da gab es ja parallel zur Präsidentenwahl auch eine Abstimmung in, ich meine, 10 Bundesstaaten dort zum Thema Abtreibung. Und in 7 davon sind die Regeln jetzt tatsächlich wieder gelockert worden, die aufgrund von Trump eingeführt worden sind.
Genau, also er wird da vor allen Dingen, da ist ja Stichwort Project 2025 zu nennen, er wird sicherlich jetzt enorme Umbaumaßnahmen im Staat vornehmen, die dazu führen vielleicht sogar, dass das nicht mehr eine Demokratie ist, sondern quasi ja irgendwas Feudales, ja, wo man auch gar nicht mehr wählen muss. Hat er ja auch schon angekündigt, ne, ihr müsst nur noch einmal wählen und dann nie wieder. Dann wird das quasi vererbt an seine Familie, die ja auch immer hübsch brav bei irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen dann um ihn herum sich schart. Ich finde es gruselig. Also das ist auch jetzt, wir können jetzt quasi am Lifetime-Beispiel erkennen, was passiert, wenn tatsächlich Rechtsextreme so einen Staat übernehmen. Ja, und vielleicht ist das auch nochmal so ein Weckruf, dass wir es bitteschön verhindern sollten für Deutschland.
Feuer und Flamme ist ja, das geht ja jetzt so in das mehr Erotische, könnte ich mir vorstellen. Also Lichterloh, ne? Gibt eine Frage Herz als Leibesinsel, Einleibungskonzepte, Erotik, Obszönität, Verdeckung. Und das Abgründige, das wird bestimmt, ich weiß es nicht, könnte man vermuten, der Titel könnte es vermuten, es wird eine interessante Sendung, aber man könnte auch enttäuscht werden.
Und bevor wir wussten, dass eventuell tatsächlich Neuwahlen im Raum stehen, also wir sind ja noch von der Bundestagswahl in ungefähr einem Jahr ausgegangen, haben wir ein Bündnis gegründet mit Blick auf die USA. Und das Bündnis nennt sich Bündnis Demokratischer Content Creator, BDCC. Magst du mal erzählen, was es damit auf sich hat?
Genau, es ist auf jeden Fall erstmal schon mal, das ist sehr, sehr wichtig, kein Verein, keine Partei. Also wir sind jetzt nicht irgendwie Bündnis Sarah Wagenknecht nur für anders. Uns geht es auch persönlich gar nicht so sehr um uns beide. Ne? So ist das ja auch wichtig zu erzählen. Das soll keine Ego-Show sein. Das soll auch nichts sein, was irgendwie besonders langwierig, bürokratisch ist, sondern wir wollen schnell ins Tun kommen. Und deshalb auch diese ganzen, man kennt das ja auch von irgendwelchen anderen WhatsApp-Gruppen, die dann teilweise 1000 Unterthemen plötzlich aufmachen. All das soll es nicht geben. Es wird eine sehr strikte Organisation sein, eine sehr ergebnisorientierte Organisation von Menschen, die sich frei zusammentun und sagen, ich habe zwar nicht die Energie und die Zeit für eine komplette Kampagne gegen rechts, aber so ein bisschen kann ich dazu beitragen, weil ich zum Beispiel irgendeine Fähigkeit habe, irgendein Skill, was gebraucht wird. Sei es, ich kann recherchieren, ich kann programmieren, ich kann Bilder bearbeiten, ich bin sonst wie kreativ oder juristisch bewandert, was auch immer. Und das bin ich bereit, für die große Sache dann ein bisschen zu spenden, also zu geben. Und daraus entstehen dann ja Arbeitsgruppen beziehungsweise auch ad hoc irgendwelche Ideen, wenn dann wieder was passiert, dass man dann relativ schnell ja Content hat, den man dann entsprechend in die Kanäle spielen kann.
Genau, und es geht eben, wie du schon gesagt hast, nicht um die Ego-Show. Also es geht nicht nur um unsere Nasen, die da nicht auftauchen müssen, sondern auch noch nicht mal um ein Logo, was überall auftauchen muss. Ich glaube, da werden wir haben schon eine Handvoll Mediengestalter, die sich gemeldet haben. Das wird vielleicht denen so ein bisschen gegen den Strich gehen. Aber wir wollen eben wirklich schnell agieren können, denn die Rechten tun's auch. Ne? Wir reden jetzt seit Jahren darüber, dass die AfD zum Beispiel auf TikTok extrem präsent ist, aber eben auch auf Instagram und auf Facebook sowieso und überall, und man wird dem nicht her. Und jetzt, ja, gibt's auf TikTok mal so einen Kanal vom Bundeskanzler, wo der hin und wieder was sagt, oder auch von Habeck, der dann sehr lange was sagt. Aber die Rechten sind da halt mit dieser Knackigkeit, also macht denen leider keiner was vor, ne? Und auch mit den ganzen Memes, die die machen, die sind da so auf Zack. Und wir ärgern uns schwarz, dass die anderen Parteien da nicht nachziehen. Und jetzt haben wir einfach auch keine Zeit mehr darauf zu warten. Und genau das wollen wir eben irgendwie sein. Also die Brandmauer, die wir vor einem Jahr da beschworen haben, die wollen wir jetzt mal auf den digitalen Raum endlich ausweiten. Und genau so agil soll es dann eben werden.
Ja, genau. Und vor allen Dingen auch andere Zielgruppen vielleicht nochmal ansprechen, auch mit einer anderen Ästhetik, mit einer anderen Kommunikation. Es geht nicht nur darum, dass wir quasi uns im eigenen Saft immer wieder bestätigen, was alles so ist und wie es alles so ist, sondern es geht ja auch darum, vielleicht auch, sag ich mal in Anführungszeichen, weniger gebildete Schichten mit aber einfachen Botschaften zu erreichen. Ja? Das, was man eigentlich immer so abtut, nee, das mache ich nicht, das ist mir zu populistisch oder sonst was. Auch dafür brauchst du aber Kommunikationsideen, ja, weil auch diese Menschen dürfen wir nicht verlieren, gerade wenn die Rechten kommen und da entsprechend fischen. Und das finde ich zum Beispiel, das wird eine sehr spannende Arbeit werden, ne, wie wir da dann so quasi im Schwarm dann gucken, wie wir sowas lösen können, wie wir auch solche Ideen dann umsetzen können. Also mir macht das schon, jetzt schon Spaß, vor allen Dingen, ich sehe, was das für einen Zulauf hat. Also das ist wirklich schon erstaunlich. An dieser Stelle mal großen Dank an alle, die sich schon gemeldet haben. Wir sind da echt sehr beseelt.
Ja, und während wir hier reden, ich hoffe, man hört das auf der Aufnahme gleich nicht, während wir reden, vibriert mein Handy die ganze Zeit und die ganze Zeit blinken da neue Mails auf. Also ich bin seit gestern, seit das online gegangen ist, nur dabei, Nachrichten zu beantworten. Deswegen an alle, die sich gemeldet haben, es ist großartig, dass ihr das getan habt. Gebt uns ein bisschen Zeit. Wir haben ja auch noch einen anderen Job, mit dem wir unser Geld verdienen. Hiermit verdienen wir halt überhaupt kein Geld. Deswegen, ja, wir geben uns die größte Mühe, alles zu beantworten. Und heute Morgen hatte Marc noch in seiner Story gefeiert, dass wir auf 2600 Follower schon gekommen sind. Jetzt sind wir eben auf 4040 gesprungen. Also es ist echt der Hammer, wie gut das angenommen wird. Und ich bin da echt zuversichtlich. Ja, und wenn ihr wissen wollt, welchen Ton wir da anschlagen wollen, weil wie Marc gerade schon gesagt hat, also es gibt da, glaube ich, auch ein paar, die da sehr idealistisch unterwegs sind, was ich auch immer total gut finde. Aber wir dürfen halt eben auch nicht den Fehler machen, jetzt das nächste Bündnis zu sein, was dann wieder sagt, wir müssen die AfD mit Fakten stellen. Das klappt nicht. Da können wir uns davon verabschieden. Wer unseren Podcast kennt, weiß, das erzählen wir immer wieder. Das ist totaler Quatsch. Niemand wird die entzaubern. Guckt euch Trump an. Der wurde entzaubert mehrfach, aber er ist trotzdem wieder Präsident. Also so funktioniert die Welt eben leider nicht, auch wenn ich es mir wünschen würde. Vielleicht hört ihr euch mal die Folge über Populismus an, die wir hier gemacht haben. Wir reden jetzt nicht über irgendwelche Fake News, die wir streuen wollen, um Gottes Willen, sondern wir reden über positiven Populismus, wo wir eben Botschaften wirklich einfach runterbrechen, damit es knallt, damit es sich verbreitet, damit es einfach teilbar ist und eben damit wir damit möglichst viele ansprechen können.
Genau, und man muss aber auch ganz klar sagen, diesen Sprech immer so, wir sind für Vielfalt und für Demokratie. Ja, natürlich, das steht ja schon im Namen, ne? Demokratische Content Creator. Aber das muss ich nicht ständig wiederholen. Also ich muss mich auch teilweise dann eben fragen, ist der Weg hin zu für Demokratie, für Vielfalt nicht auch anders zu begehen? Also muss der nicht auch ein bisschen provokativer, aggressiver, wie auch immer passieren, damit der heute noch ja Anklang findet bei einer gewissen kritischen Masse an Menschen? Davon bin ich persönlich überzeugt, dass das so ist. Und ich bin auch mal gespannt, inwiefern wir das umsetzen können. Wenn ihr da Fragen habt oder so, dann guckt auch mal auf die Seite www.bdcc.online. Das ist quasi unsere Landingpage. Da steht so oben drauf, was das sein soll. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch auf Instagram da folgen oder auch auf LinkedIn. Wir werden das immer mal wieder jetzt auch in den Stories bringen und wir haben auch selber einen BDCC-Account eröffnet, der jetzt schon, ich höre jetzt gerade 4.000 schon hat, ne? Also das ist schon toll. Also ich glaube, das kam jetzt zur richtigen Zeit.
Ja, also als hätten wir es geplant. Das war vielleicht dann doch Schicksal, wer weiß. Falls wir dann doch mal bei den tausenden Mails irgendeinen übersehen, nehmt es uns nicht krumm, meldet euch vielleicht nochmal und wisst auch, dass wir bestimmt auch nicht jeden mitnehmen können. Aber da immer wieder dran denken, was wir ja auch immer wieder sagen, es geht einfach nicht ums Ego. Die Ego-Show machen andere wie Lindner und Co. schon genug. Es geht um die Sache und die müssen wir eben voranbringen. Und wer daran interessiert ist, wer Skills hat oder viel Zeit, dann eine Mail schreiben an mail@bdcc.online.
Ja, und damit sind wir für die heutige Folge auch schon wieder am Ende. Ihr merkt, es ist gerade viel im Umbruch und wir sind alle irgendwie gerade so ein bisschen on fire, wollen was tun. Und ich glaube, das ist auch gut, diese Veränderungsphase. Ich persönlich bin immer ein großer Freund von solchen Veränderungen. Aber ich weiß, dass andere das auch ein bisschen kirre macht und deshalb vielleicht mal unser liebgemeinter Tipp, ab und zu auch mal das Handy weglegen.
Eben, also es wird halt, wie wir eben auch schon gesagt haben, jetzt nicht einmal auf die Straße gehen und gut ist, sondern es wird ein Marathon werden. Also wir werden alle zusammen noch sehr, sehr viele Nerven verlieren, spätestens bis zu den wahrscheinlichen Neuwahlen, aber darauf hinaus vielleicht auch noch. Ja, und Kamala Harris hatte jetzt, nachdem sie verloren hat, ja eine starke Rede gehalten, wo sie dann meinte, das wirkt vielleicht, als hätte man den Kampf verloren, aber so darf es nicht wirken. Manch ein Kampf dauert eben ein bisschen länger. Und ich glaube, dem könnten wir uns jetzt hier gerade auch gegenüber sehen. Also die AfD versuchen wir auch schon seit Jahren zu bekämpfen und manchmal dauert das eben ein bisschen länger, bis man das schafft. Ja, deswegen durchatmen zwischendurch, auch mal raus an die Luft gehen und Handy weglegen, News ausblenden und dann mit neuer Energie wieder zurückkommen, weil wir brauchen euch doch alle ausgeschlafen.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.